Heute geht es um das Thema Investieren in Schwellenländer. Und da gibt es ja zwei Lager. Die einen sagen, Schwellenländer braucht man, da muss man investiert sein, allein schon um richtig weltweit diversifiziert zu sein. Und die anderen sagen, ja Moment mal, das ist zwar richtig, aber es hat auch keine Rendite gebracht in den letzten Jahren. Und da ist es immer besser gewesen, in den MSCI World, also in Industrieländer nur zu investieren. Und genau dieses Thema, da spreche ich eben heute mit Christian Röhl drüber. Und er gibt so ein bisschen seine Meinung dazu, seine Einschätzung, wie man sich an das Thema Schwellenländer heranwagen könnte. Und zu diesem Talk, da wünsche ich dir jetzt viel Spaß. So, bevor wir jetzt aber in unser Gespräch gehen, nochmal ein Hinweis unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, SolidWest. Denn die Online-Vermögensverwaltung SolidWest ist die Lösung für alle, die sich ein eigenes Aktienportfolio wünschen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die Experten investieren für dich zielgerichtet direkt in Aktien und Anleihen. Das Kapitalmarkt-Know-how steuert die DJE Capital AG bei, die seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt ist. Und wenn dir das noch nicht reicht, SolidWest hat jetzt ein spannendes Angebot für dich. Wenn du bis zum 31.12. deine Geldanlage dort startest, erhältst du 1% der Anlagesumme on top bis maximal 2.000 Euro. Alle Informationen findest du auf der Aktionsseite unter folgendem Link solidwest.de/winterbonus-2024. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und denk immer dran, wenn du Angebote unserer Werbepartner in Anspruch nimmst, dann hast du in der Regel nicht nur selbst einen Vorteil, sondern du unterstützt dadurch natürlich auch extra ETF. Und mit den Einnahmen unserer Sponsoren ist es uns dann möglich, diesen Podcast, aber auch viele andere Sachen auf extra ETF.com zu finanzieren. Also vielen Dank, wenn du uns hier unterstützt. So, jetzt geht es aber direkt in das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß. Ja, hallo Christian. Schön, dass wir uns mal wieder hier treffen können. Und das ist ja jetzt auch schon ein Jubiläum, weil es ist die Themenwoche. Du bist wieder als Gast mit dabei. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir da von deiner Expertise heute eine Menge erfahren können. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch wieder bei euch zu Gast zu sein in diesem illustren Kreis derer, die hier mit euch gemeinsam diese Themenwoche gestalten.
Ja, das ist für uns ja immer ein großes Event mit den Awards, mit der Umfrage davor. Und jetzt sind wir ja mitten in der Themenwoche und ja, ich hoffe, dass es auch auf viel Zuspruch trifft, ja, weil wir ja letztendlich Leute einfach mit gutem Finanzcontent da versorgen wollen. Und da, wie du schon gesagt hast, haben wir ein tolles Programm dieses Jahr wieder aufgestellt. Und ja, da würde ich sagen, steigen wir doch auch in unser Thema ein. Nur bevor wir einsteigen, Christian, von dir gab es ja jetzt eine Neuigkeit und jetzt hole ich dich natürlich nicht hier zum Gespräch, ohne darauf mal einzugehen, weil eigentlich hatte ich immer gedacht, du hast schon längst ausgesorgt, du musst gar nicht mehr arbeiten und jetzt habe ich erfahren oder man konnte aus der Presse erfahren, dass du jetzt wieder sozusagen in das Angestelltenverhältnis gegangen bist. Wie kam es denn dazu und erzähl mal, was du jetzt künftig machst.
Ja, das Schöne ist, ich muss nicht arbeiten, aber ich will arbeiten und es ist ja nicht so, als wenn ich die letzten Jahre nichts gemacht hätte. Also ich hatte das große Glück, nach dem Verkauf meines Unternehmens zunächst mal viel reisen zu können, gemeinsam mit meiner Frau. Dann kam unser Sohn zur Welt. Ich habe das wirklich sehr, sehr aktiv alles miterleben dürfen. Aber seit der Sohn in der Schule ist, seit meine Frau sich entschieden hat, ihre Karriere wieder aufzunehmen, naja, da wollte ich jetzt auch nicht Rödi allein zu Hause spielen und ab und zu mal ein Video machen oder einen Podcast, sondern es hat mich einfach gereizt, nochmal Teil von was Größerem zu sein. Und der Kontakt zu Scalable Capital war ja sowieso schon da. Ich arbeite mit dem Team ja seit langer Zeit zusammen im Content-Bereich. Und ja, da ist dann die Idee entstanden, dass ich zu Scalable gehe als Chief Economist, also als jemand, der jetzt keine volkswirtschaftlichen Prognosen macht, sondern der Themen einsortiert, einordnet für unsere Nutzer, der Chancen und Risiken transparent macht und der versucht, Menschen zu begeistern für Börse und für Vermögensaufbau. Also nichts anderes als das, was ich bisher auch gemacht habe. Jetzt aber eben gemeinsam mit einem sehr starken Team. Und schon nach den ersten Wochen muss ich sagen, das genieße ich ungemein.
Ja, ich kann mir vorstellen, da hast du jetzt eine Menge Leute, die dich da supporten. Du kannst dich wahrscheinlich auf den Inhalt konzentrieren und viele, viele um dich rum werden jetzt dafür sorgen, dass der bestmöglich auch nach draußen dann kommuniziert wird. Also kann ich mir ganz spannend vorstellen.
Genau, ich muss nicht mehr alles selber machen und es ist halt auch schön, eine Mission zu teilen und auch eine Mission dann auf die Straße zu bringen. Ich glaube, es gibt auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe Game Changer rund um das Thema Vermögensaufbau, Vermögensbildung, Finanzbildung, Partizipation an der Wirtschaft über Aktien. Ein Beispiel dafür, das Altersvorsorgedepot, über das momentan aus vielerlei Blickwinkeln diskutiert wird, wo man aber zunächst mal sagen muss, es ist schon mal eine gute Sache, wenn der Staat diese Stigmatisierung von Aktien und Aktieninvestments, die wir über lange Zeiten gesehen haben, mal lockert.
Ja, da freuen wir uns alle drauf und schauen mal, was jetzt dann am Ende dann dabei rauskommt. Aber es schaut ja momentan zumindest soweit ganz, ganz gut aus. Heute habe ich dich ja zu einem Thema eingeladen und als wir im Vorfeld gesprochen hatten, was macht da Sinn, was können wir machen, was ist für die Anleger interessant, da haben wir uns dann auf das Thema Schwellenländer geeinigt und haben gesagt, okay, das ist ein Thema, wo ganz oft vorkommt, also jeder sagt immer, man muss breit streuen, in Schwellenländer investieren und dann kommt ganz oft die Gegenmeinung, ja, okay, ist ja schön und gut, aber die Performance, die war schlecht. Ja, in den letzten Jahren. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal durch dieses Thema durch. Ja, wie steht es denn in den Schwellenländern? Sind die jetzt was fürs Portfolio? Sind sie nicht? Und gucken uns da einfach mal so Schritt für Schritt sozusagen die einzelnen Aspekte an. Und ich hatte schon erwähnt, die Performance, die war ja gar nicht so gut in den letzten Jahren. Ich habe da auch eine Grafik vorbereitet, da sieht man den MSCI World gegenüber den MSCI Emerging Markets. Ist eindrucksvoll, dass man eben die Underperformance der Schwellenländer sieht. Wie siehst du denn das Thema und was ist denn aus deiner Meinung nach der Grund dafür gewesen?
Naja, lieber Markus, das ist immer so die Frage, von wann man denn schaut, nicht, auf diese Grafiken. Ich mag ja sehr gerne langfristige Grafiken. Jetzt kann man ja durchaus den MSCI Emerging Markets durch 1987 zurückverfolgen. Also so weit will ich es jetzt nicht machen, aber wenn man jetzt mal seit Anfang 2001 schaut, also für 23 Jahre, dann stellt man fest, Schwellenländerrendite in Euro inklusive reinvestierter Bruttodividenden, also der sogenannte Gross Total Return, 425%, verglichen mit 300% im MSCI World Index, also dem Index der Industrieländer. Nehme ich also den Zeitraum, der ein bisschen länger ist, dann kann ich sagen, ja, hey, Schwellenländer ist doch super. Die Wahrheit am Ende liegt wie so häufig dazwischen, nämlich wenn man sich mal anschaut, wie entwickelt sich denn die Differenz zwischen diesen beiden Indizes, diesen beiden Anlagewelten. Und dann stellt man eben fest, dass es einen sehr eindeutigen Kipppunkt gibt. Und der ist am 31.12.2010 ungefähr, nämlich von 2001 bis Ende 2010. Da haben wir in den Schwellenländern eine Kursverdreifachung gesehen, während der MSCI World übrigens inklusive Dividenden, wohlgemerkt, in diesem Zeitraum, immerhin 9 Jahre, mehr als 10% verloren hat. Danach erst hat sich die ganze Sache umgedreht und wir haben in den Emerging Markets nur noch 70% plus per Saldo seit Ende 2010 und im MSCI World 350%. Das heißt, wenn wir also auf einen langen Zeitraum gucken, stellen wir fest, nach wie vor eine deutliche Überrendite der Schwellenländer, die allerdings komplett aus den ersten Jahren dieses Jahrtausends resultiert, als wir immense Anstiege in den Schwellenländerbörsen gesehen haben und als man dieses Potenzial, von dem ja immer die Rede ist, wenn wir auf Emerging Markets zu sprechen kommen, als man dieses Potenzial sehr hoch bewertet hat oder ein bisschen flapsig formuliert, einen sehr großen Schluck aus der Potenzial- und Bewertungspulle genommen hat.
Ja, ich meine, der Grund dafür war ja dann wahrscheinlich, dass so lang historisch weiß ich jetzt nicht mehr, aber jetzt in der kurzen Zeit im MSCI World war der Grund ja, nehme ich mal an, dieser Boom der Tech-Werte, der den Index einfach massiv nach oben gezogen hat, weil er USA-lastig ist, der MSCI World. Warum sind damals die Aktien in den Schwellenländern so stark gestiegen? War das China dann auch schon oder gab es da?
Nein, es war.
War das die BRIC-Zeit, oder? Wo man immer von
den Es war in den Nullerjahren in der Tat. Das war dann auch die BRIC-Zeit, als Jim O'Neill von Goldman Sachs Brasilien, Russland, Indien, China und dann noch ein S dran. Da konnte man sich dann überlegen, Südkorea oder Südafrika, als die Wachstumslokomotiven der Welt bezeichnet hat. Ja, ja, das kam auch in diese Zeit. Das war im Grunde so ein Narrativ, was das getragen hat. Und wir haben sicherlich auch in den Nullerjahren als Reaktion auf die vorangegangene Dotcom- und Internet-Bubble so eine gewisse Rückbesinnung auf reale Werte gesehen. Rohstoffhunger der Schwellenländer war damals ein wichtiges Thema. Auch in den Nullerjahren haben wir deutliche Rohstoffpreissteigerungen gesehen, wo zum Beispiel Brasilien sehr, sehr stark von profitiert hat, aber auch Russland, die waren ja damals noch handelbar. Gleichzeitig der Aufstieg Chinas. Ja, in Zeiten der Finanzkrise sind die Schwellenländer rasant gefallen im Kurs, aber danach haben sie es genauso schnell eigentlich wieder aufgeholt. Nur 2010 war dann irgendwie diese Story, dieses Narrativ auserzählt. Auch weil die Rohstoffpreise dann eben nicht mehr so hoch kamen und weil man eben realisierte, also dieses Wachstum, das haben wir vielleicht vorher ein bisschen zu optimistisch eingeschätzt und darüber hinaus, Wachstum einer Volkswirtschaft muss nicht zwangsläufig auch Wachstum der Unternehmensgewinne und damit Wachstum der Aktienkurse bedeuten. Das ist ein Trugschluss, der sehr, sehr häufig gemacht wird.
Jetzt fällt mir gerade noch ein ganz anderer Aspekt, da hast du bestimmt auch eine Meinung dazu. Wenn man jetzt die Schwellenländer anschaut und auch die Industrieländer, dann ist diese Einteilung, ob jetzt, keine Ahnung, Apple in den Industrie- oder Schwellenländern sitzt, ist ja, wo der Firmensitz des Unternehmens ist. Aber wenn man sich dann das Unternehmen anschaut, dann machen die ja auch in den USA, in Europa und auch meinetwegen in China Umsätze. Also diese Einteilung.
Einteilung sprichst du natürlich sowieso was ganz Wichtiges an. Das, was du gerade nanntest bei Apple, das ist ja schon ein Spezialthema. Das führt auch direkt dann zu der Frage, braucht man überhaupt Investments in Schwellenländern, wenn ich doch in vielen westlichen Konzernen ein implizites Schwellenländer-Exposure habe, nämlich weil sie in die Schwellenländer verkaufen oder in den Schwellenländern produzieren oder eben beides. Ja, also da könnten wir gleich nochmal speziell drüber reden, wenn es darum geht, brauche ich überhaupt Schwellenländer? Aber du hast ein interessantes Thema genannt, nämlich Einordnung, Definitionsfrage. Und da ist ja noch was, was wir uns viel früher fragen müssen. Was ist denn eigentlich ein Schwellenland? Ja, also die Definitionen, die man da so findet, sind ja dann eher wolkig. Ne? Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt dann, also hat den Stadium des Entwicklungslandes verlassen und ist auf dem Weg zum Industrieland. Ne? Und das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Weshalb sich die Indexanbieter ja hinstellen und sagen, okay, was ist es denn nun? Ist es Industrieland? Ist es Schwellenland? Oder ist es Entwicklungsland? Sprich, darf man ja auch nicht mehr sagen, dritte Welt, ne, heißt ja heute Frontier Market. So, dann gucken wir mal, was heißt denn jetzt Schwellenland? Was sind denn die Emerging Markets? Und da stellen wir ja schon ganz vorne fest, dass die Definitionen nicht unumstritten sind. Zwischen den großen Indexanbietern MSCI und FTSE. Während MSCI beispielsweise sagt, Südkorea ist ein Schwellenland, ist es bei FTSE ein Industrieland. Und also ich war noch nie in Südkorea, aber nach allem, was ich darüber gelesen und gehört habe, auch so was so Internetgeschwindigkeiten angeht, muss ich sagen, naja, da ist Deutschland wahrscheinlich eher ein Schwellenland als Südkorea. Darüber hinaus haben wir es mit der siebtgrößten Exportnation der Erde zu tun. Ne? Das ist also schon mal so die Frage. Oder lass uns doch den MSCI Emerging Markets Index durchgehen. Da sehen wir dann schon, wenn wir so über die Schwellenländer sprechen, dann zeigt das irgendwie, oh, das könnte so eine homogene Gruppe sein. Aber genau das ist es ja nicht. Das ist ziemlich heterogen. Ja? Also was hast du denn? Größtes Land, China, 27%. Eine ganz spezielle Story. Eine Autokratie. Außerdem die Aktien nur teilweise berücksichtigt, denn die A-Aktien, die Festlandaktien gehen in den MSCI Emerging Markets nur mit 20% ein. Das heißt also, ich habe gar nicht den gesamten chinesischen Aktienmarkt drin. Dann zweitwichtigstes Land im MSCI Emerging Markets, Taiwan. Ja, also nicht nur geopolitisch im Fadenkreuz einer wirklich gefährlichen Auseinandersetzung, sondern darüber hinaus ein sehr, sehr kleines Land, das also mit einem Schwellenland nicht wirklich viel gemeinsam hat. Es ist die Tech-Werkstatt der Welt. Mikroelektronik in Taiwan ist weltweit führend, weltweit präsent. Die Hälfte dieses Anteils, 10% vom MSCI Emerging Markets übrigens, entfällt auf Taiwan Semiconductor Manufacturing. Hallo. Mhm. Das ist jetzt nicht so Schwellenland, ne, wo man so sagt, ach, da klar, zieht jetzt irgendwie ein Esel einen staubigen Karren oder so. Ja, das ist TSMC. Dann Indien, ja, 20% Indien. Ne, das ist so richtig dieses Klassische, dieser Aufstieg, dieses Wachstum, was man inzwischen auch ordentlich bezahlt mit einem Kursgewinnverhältnis von 25. So Südkorea, 10%, haben wir drüber gesprochen. Siebtgrößte Exportnation der Welt als Schwellenland. Na, herzlichen Glückwunsch. Brasilien, ja, 5%. Ja, das ist halt so eine Story, die mich ein bisschen an Holland erinnert, an diese holländischen Fans bei der Europameisterschaft. Ne? Von links, nach rechts, nach links. Das ist das, was Brasilien politisch spielt. Ne? Also fällt so hin und her. Nach Bolsonaro haben wir jetzt wieder Lula, der jetzt alles wieder umdreht. Furchtbar dirigistisch, geht in die Staatskonzerne rein. Petrobras, ich glaube, man kann das auf Wikipedia lesen, wie viele CEOs es da in den letzten Jahren gab. Ich glaube, es gab mehr CEOs als Jahre, also durchschnittlich mehr als eine Umbesetzung. Und zwar alles immer politisch motiviert. Das sind alles Büttel. Ja. Südafrika, ziemlich rückständig, jetzt erstmals seit Jahrzehnten eine Koalitionsregierung mit dem ANC. Naja, dann Saudi-Arabien, ist jetzt auch nicht unbedingt ein unumstrittenes Regime, wenn man sich so die Umtriebe dort anschaut. Ja, und dann hast du da also wirklich so eine wilde Mischung. Und wir fragen uns erstens, was sind Schwellenländer? Gefällt uns diese Antwort? Und wie passen die zusammen? Und brauche ich das wirklich?
Das klingt dann allerdings jetzt eigentlich eher so, dass man da doch eher selektiv dann vorgehen sollte, oder? Weil, also jetzt zum Beispiel, du hast Indien angesprochen, da ist ja, ich glaube, seit Dezember letzten Jahres geht es ja richtig ordentlich nach oben, wie an der Schnur gezogen. China, ganz schwierig, jetzt die letzten Wochen nach oben explodiert wegen diesem Konjunkturprogramm. Also da macht es dann vielleicht doch keinen Sinn, in einen so breit gestreuten Index zu investieren, sondern eher lieber einzelne Länder dann zu selektieren, wo man halt bestimmte positive Situationen erwartet?
Ja, die Frage ist halt immer, was will man am Ende haben? Man sollte sich zumindest darüber bewusst sein, was in diesem MSCI Emerging Market drin ist, beziehungsweise nicht drin ist. Mhm. Wenn ich also jetzt sage, im MSCI Emerging Market ist das drin, was im MSCI World nicht drin ist, muss ich sagen, ja, ganz klare Feststellung. Das ist wirklich genau abgegrenzt. Und wenn von MSCI etwas umgruppiert wird, von den Emerging Markets in die Industrieländer oder meinetwegen, kann ja auch mal umgekehrt sein, ne? Nein, also nicht Deutschland, sehe ich jetzt da nicht gefährdet, auch wenn andere immer so einen Eindruck erwecken, nein, aber kann ja sein, aber das ist wirklich in seiner Gesamtheit dann dieses Universum aus Industrie und Schwellenländern. Nur, wenn ich jetzt dann über Gewichtung spreche und sage, was erwarte ich von meinem Schwellenländer-Investment, wenn ich wirklich meine, okay, ich erwarte, dass ich da eine direkte Beteiligung daran habe, dass Gesellschaften sukzessive wohlhabender werden, weil sie sich aufmachen Richtung einer freien Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft aus vielleicht anfangs ärmlicheren Verhältnissen. Naja, da muss ich mich dann schon fragen, habe ich das mit einem MSCI Emerging Markets, in dem 20% Hightech Taiwan und 10% Hightech Südkorea drin sind? Ja, ich kann also zumindest Südkorea rausnehmen mit dem FTSE. Ja, dann sollte ich halt gucken, dass ich mal in meinem Welt-ETF Südkorea drin habe, weil sonst fehlt mir beispielsweise eine Samsung. Ja, auch nicht ganz unwichtig, macht ungefähr ein Viertel des südkoreanischen Aktienmarktes aus. Also die Entscheidung sollte ich für mich treffen. Und dann muss ich halt für mich auch gewisse Grundsatzentscheidungen treffen. Wie möchte ich in China investiert sein? Ja, es gibt Anleger, die sagen, ja, natürlich, weil man kann dort investieren. Folglich möchte ich auch dort investiert sein, weil ich eben möglichst breit im Sinne eines Weltportfolios, im Sinne der Welt AG dort investiert sein will. Ja, es gibt aber genauso gut die Position, dass Anleger sagen, wirtschaftliche Prosperität ist in der Geschichte eigentlich immer nur erreicht worden, wenn auch wirtschaftliche Freiheit da war. Und diese wirtschaftliche Freiheit sehen wir in China nicht mehr. Wir haben erhebliche Eingriffe zu Lasten des Privateigentums und zu Lasten börsennotierter Firmen gesehen. Dazu haben wir das geopolitische Damoklesschwert in der Taiwan-Frage. Wenn es dort eine Eskalation gibt, wenn es dort ein Sanktionsregime geben sollte, dann haben wir mit Russland eine Blaupause, was das für Vermögenswerte in China bedeuten kann, denn diese sind strukturell unterlegen durch diese ganzen Konstruktionen, Stock Connect, aktienvertretende Zertifikate, also ADRs, GDRs, diese Spiegelstrukturen in Cayman Islands. Im Extremfall ist das aus strukturellen Gründen einfach weg. Ja, und dann ist die Frage, bin ich bereit, dieses Risiko zu gehen oder nicht?
Aber man sieht jetzt zum Beispiel an der Entwicklung von China, da kommt dann eine Meldung und dann springt es nach oben und das ist ja schon auch so ein Indiz, dass dann internationale Investoren sagen, oh, jetzt kann vielleicht dann doch wieder eine Trendwende kommen in dem Land und diese Risiken, die du angesprochen hast, dann vielleicht eher ausblenden, diese vertraglichen, rechtlichen Risiken und dann einfach sagen, jetzt muss ich rein, weil wenn jetzt China anfängt, sich wieder nach oben zu entwickeln und ich bin in den Schwellenländern gar nicht investiert, ja, oder in China im Speziellen da nicht investiert, dann habe ich halt echt ein Performance-Problem. Also dann
Das kann sein. Wenn du halt einen Fonds hast, der also vielleicht ja auch wirklich ein Schwellenländerfonds ist und du hast so eine recht flexible Allokation und du warst die letzten Jahre nicht in China, dann bist du ja der Held. Ne? Ist ja großartig. Also ein Ex-Emerging Markets, Ex-China gibt es ja auch als ETF inzwischen. Ja, ist jetzt nicht super gelaufen, aber ist jetzt mal deutlich besser gelaufen als ein Emerging Markets inklusive China.
Ja, so
wir haben in China halt in den letzten Jahren im Grunde seit der Corona-Pandemie halt doch sehr deutliche Kursverluste in Summe gesehen. So, und wenn du jetzt dann plötzlich siehst, China springt wieder an, weil China plötzlich realisiert, also einfach nur mit nichts tun, kriegen wir die Sache auch nicht mehr in Gang, kriegen wir auch den Deal mit unserer Bevölkerung. Ja? Wir nehmen euch Freiheitsrechte, aber wir geben euch dafür Wohlstand, kriegen wir nicht mehr hin. Wir müssen was tun und folglich schmeißt man Geld in die Märkte. Ja, und wenn es dann rauf geht, siehst du natürlich als Fondsmanager blöd aus, wenn du nicht dabei bist. Aber man sollte nicht glauben, dass institutionelle Investoren diese Risiken dann ausblenden. So würde ich das absolut nicht formulieren, sondern sie sehen halt die sehr günstigen Bewertungen in China. Ja, und da reden wir ja wirklich über Kursgewinnverhältnisse, die auf Basis der für die nächsten 12 Monate erwarteten Erträge so gerade eben zweistellig sind. Und dass man da sagt, okay, das ist eine attraktive Prämie für das Risiko, was man dort übernimmt. Dieses Einschätzen ist eine Risikoprämie. Ich habe hier in China eindeutig eine Risikoprämie. Ist die attraktiv oder ist sie nicht attraktiv? Das ist das, was wir als Investoren leisten müssen.
Ja, es ist ganz interessant auch, finde ich, das Thema Schwellenländer, weil ich bin auf das nochmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, aufmerksam geworden. Also nochmal mehr aufmerksam geworden. Das ist natürlich ein Thema für uns. Aber ich hatte ein Video gemacht zu den Weltindizes, wie man da investieren kann. Und dann waren auch relativ viele Kommentare, ich soll doch sowas nochmal zum Thema Schwellenländer machen. Das hatte ich dann auch gemacht. Und da waren dann wiederum ganz viele Kommentare auf den Videos. Ja, braucht man doch nicht wegen der Performance und so weiter. Ja, also diese Sachen, die wir vorhin angesprochen haben.
Ja, das ist natürlich so ein Argument, braucht man nicht wegen der Performance. Ich meine, da muss man auch ehrlich sein, ne? Wenn du mit dem Argument kommst, dann kannst du die gesamte Diversifikation wegschmeißen.
Ja, schreiben Sie ja dann alles in den S&P 500.
Ja, ne, auch das, da ist ja nun auch viel zu viel drin, was man dann gar nicht braucht. Also wenn schon alles in den Nasdaq 100 oder am besten noch in so einen ganz konzentrierten ETF mit den Mag 7. Ja, das kann man vielleicht auf Swap-Basis auch dann irgendwie darstellen. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich so. Wenn du von der Performance-Seite herkommst, ist alles, was nicht US Growth, Large Cap, Mega Cap ist und war, für die letzten 10 Jahre völlig indiskutabel. Man brauchte es einfach nicht. Aber wir Älteren wissen eben, dass solche Phasen in der Geschichte immer mal wieder kommen, aber auch gehen. Und wir hatten eben auch eine Phase zwischen 2000 und 2007, in der die Welt alles wollte, nur keine amerikanischen Aktien von Großkonzernen. Die sind nämlich damals schlechter gelaufen. Da lief auch noch dazu der Dollar gegen uns Euro-Investoren, weil man dem Euro ziemlich Vorschusslorbeeren gegeben hatte. Dafür, was lief von 2000 bis 2007 deutlich besser? Value-Aktien, europäische Nebenwerte und Schwellenländer. Ja. Insofern ist die Frage, möchte man diversifizieren? Dann gehören Schwellenländer dazu oder traut man sich zu, dass man immer dort investiert ist, wo gerade die Luzi abgeht? Und ja, natürlich, wir können auch nicht ausschließen, dass auch die nächsten 10 Jahre voll im Zeichen Amerikas stehen werden, eben weil es so wirtschaftsfreundlich ist, eben weil es ein riesiger Heimatmarkt ist, wo man Weltchampions wie eine Apple, eine Microsoft, eine Alphabet, eine Meta entstehen lassen und anschließend in alle Welt expandieren lassen kann, weil es immer noch die wichtigste globale Währung ist und weil eben diese Unternehmen global aktiv sind und deswegen auch von Schwellenländern profitieren. Das ist auch eine Grundsatzentscheidung, die jeder Anleger für sich bitteschön treffen muss.
Wie siehst du das eigentlich jetzt mit China und diesen Strafzöllen? Weil man die letzten Argumente, die du gesagt hast, national Champions kreieren und dann den Erfolg exportieren, das könnte man ja mit China jetzt auch so sehen, mit der Automobilindustrie, mit den Elektrofahrzeugen oder wenn man zum Beispiel auch Tesla anschaut nach Europa, ist ja auch ein guter Absatzmarkt, da gibt es keine Strafzölle, bei den Chinesen gibt es Strafzölle. Wie schätzt du das ein?
Ja, Tesla zahlt übrigens auch Strafzölle. Für die Autos, die Tesla in China produzieren, geliefert werden. Ja, da muss sogar BMW Strafzölle zahlen für die Autos, die aus China nach Europa kommen. Dafür müssen chinesische Hersteller ja auch keine Strafzölle zahlen, wenn sie in der Europäischen Union produzieren, was auch nur eine Frage der Zeit wird. Also gerade in Ungarn entstehen ja da die ersten Werke, die nicht mehr nur Omnibusse, sondern wirklich dann auch PKWs produzieren. Und das zeigt schon, dass diese Zollgeschichte eher gefährlich ist. Wenn man
fängt dann in China irgendwann mal an, den eigenen Cognac zu destillieren? Oder
ja, das, naja, ich meine, wir sehen vielleicht dann irgendwann auch, dass die Chinesen bei aller Begehrlichkeit und aller Desirability, die zum Beispiel europäische Produkte im Luxusgüterbereich wecken, auch eigene Dinge produzieren können, die in der Funktionalität halt auch überlegen sind. Aber bei den Zöllen muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht überreizt. Die Geschichte der Menschheit in den letzten 200 Jahren zeigt eigentlich, dass Zölle niemals zu Wohlstand geführt haben, aber Freihandel hingegen schon. Und auch, dass man Zölle sehr schnell einführt. Aber bis man Zölle dann irgendwann wieder abbaut, dauert es sehr lange. Insofern ist immer, wenn die Drohungen mit Zöllen kommen, zunächst mal die Hoffnung, dass es Drohungen bleiben, dass man es nutzt, um Handelsdeals zu machen. Was wir hier in der Europäischen Union jetzt mit den Zöllen sehen, ist ja etwas, was selbst vom Verband der Autoindustrie sehr, sehr kritisch gesehen wird.
Gehen wir nochmal zurück auf das globale Thema Schwellenländer im Portfolio-Kontext. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest oder dich in die Rolle eines klassischen Anlegers versetzt, Schwellenländer jetzt also kombiniert oder einzeln, gibt es da eine Tendenz? Du hattest jetzt ja schon argumentiert, wie man so und so agieren könnte, aber wie würdest du machen oder wie würdest du sagen, sollte man standardmäßig sozusagen als, ja, kann man das sagen, Faustregel da herangehen oder sagst du, nee, es ist wirklich sehr individuell auf die einzelne Person bezogen?
Naja, also es ist schon sehr, sehr individuell, insbesondere weil man sich eben die grundlegenden Fragen beantworten muss. Erstens, will ich in einem Maße in Schwellenländer investieren, das über das hinausgeht, in dem Schwellenländer sowieso in meinem Kerninvestment enthalten sind. Wir wollen ja nicht vergessen, viele Anleger haben als Kerninvestment sowas wie den FTSE All World oder den MSCI Acqui, den MSCI Acqui IMI. Das sind ja schon ETFs, in denen Schwellenländer bereits enthalten sind. Nicht in übermäßiger Dosierung, nicht in dem Anteil, den sie am Bruttosozialprodukt haben. Aber wir haben ja gesagt, ne, also Wirtschaftswachstum und Aktienmarktperformance, das ist keine Korrelationsgeschichte. Das geht nicht Hand in Hand. Und insofern reichen vielleicht auch diese 10, 12, 13 Prozent, die man dort hat. Ne? Also das ist die erste Frage, die man sich beantworten muss. Habe ich das nicht schon längst? Zweite Frage, wenn man sagt, nee, also ich möchte mehr haben, als ich bereits dort drin habe, ist, hat man gewisse Ausschlusskriterien, ja. Und für viele Anleger ist es eben ein Ausschlusskriterium zu sagen, China. Ich möchte China nicht drin haben. Das ist nichts, was uns ansteht, jetzt zu sagen, China musst du aber auf jeden Fall haben oder wie kannst du nur in China investieren? Nein, das muss jeder mit sich selber ausmachen und Risk comes from not knowing what you're doing, hat Warren Buffett mal gesagt. Also Risiko kommt daher, dass du nicht weißt, was du tust. Du musst dir einfach nur darüber im Klaren sein, wenn dieser geopolitische Konflikt eskaliert, dann ist es möglich, dass wir erhebliche Verwerfungen bei China-Aktien sehen und sie sind eben dort aufgrund ihrer strukturellen Defizite besonders vulnerabel. Gleichzeitig wollen wir nicht vergessen, wenn wir wirklich eine militärische Eskalation rund um Taiwan erleben, dann wird die Frage, was ist denn jetzt strukturell mit unseren China-Aktien, eines der nachgeordneten Probleme sein. Abgesehen davon, dass wir dann über Krieg sprechen, geht es darum, dass wir über gerissene Lieferketten sprechen, über die Versorgung der Welt mit Halbleitern und Mikroelektronik und über eine ganze Reihe anderer Probleme, die das dann nach sich ziehen kann. Aber insofern, also die Frage, will ich China oder will ich China nicht, die muss jeder für sich beantworten. Wenn man sagt, China will ich auf keinen Fall, möchte aber so einfach wie möglich investieren, dann ist dieser MSCI Emerging Markets ex-China durchaus eine Möglichkeit, sofern man bereit ist zu akzeptieren, dass man eben dort in hohem Maße in Taiwan und Südkorea investiert, was eben keinerlei klassische Schwellenländer ist.
Ich glaube, Indien sagt, ist da auch relativ stark gewichtet.
Ist ja logisch, aber wenn du China wegnimmst, Taiwan ist halt momentan immer noch ein bisschen stärker. Das ist halt auch die Sache, wenn du sagst, hey, ich möchte das Ganze mit einem Produkt machen. Ja, wenn du sagst, also Schwellenländer sind für mich eigentlich so ein Ding, was ich schon als Satellit da drumherum haben möchte, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu gestalten. Mit ETFs. Ja. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich nehme mir die großen Schwellenländer, Regionen, die drei großen Schwellenländer-Themen. Ja, und dann sind wir nämlich bei China, dann sind wir bei Indien und dann sind wir bei Lateinamerika. Und die nimmt man sich dann sozusagen noch dazu. Ich habe das mal Chile genannt, ja, China, Indien, Lateinamerika. Und als I noch dazu ein Land, was man eigentlich gar nicht so auf der Agenda hat, was aber von der Bevölkerung her das viertgrößte der Welt ist und damit auch ein riesiger Markt, nämlich Indonesien. Ja, das ist auch ein Ansatz, den man dann entsprechend fahren kann. Nur, ne, also je mehr Individualität man reinbringt, umso ausgefieselter wird es dann auch. Ja, man kann auch sagen, hey, ich mache mir selber einen verbesserten, kompletteren MSCI Emerging Markets, nämlich ich nehme mir ein MSCI Emerging Markets ex-China und behalte im Hinterkopf, dass ja im klassischen MSCI Emerging Markets, wie eben schon mal erwähnt, die A-Aktien aus China nur zum Teil drin sind, stelle also dagegen einen kompletten, vollumfänglichen China All Shares ETF, beispielsweise im Verhältnis 2:1, dann habe ich so dasselbe Verhältnis wie im MSCI Emerging Markets, aber ich habe halt die A-Shares komplett dabei, also die Festlandaktien, die zum Teil vielleicht auch von der Führung ein bisschen anders behandelt werden.
Das Schöne ist ja, dass die ETF-Welt ja alle möglichen Bausteine liefert, dass man sich, wie du es gerade beschrieben hast, das schön selbst konfigurieren kann, wenn man so tief dann auch einsteigen möchte, weil für diese Sachen, die du jetzt gerade erklärt hast, da muss man ja dann schon relativ tief in der Materie sein und auch viele Produkte dazu analysieren, um wirklich zu verstehen, wie ich jetzt investiert bin.
Man kann es ganz komplex machen. Deswegen war mir das ja auch so wichtig, diese Anfangsgeschichte zu betonen. Ja, dass ich sage, bin ich wirklich damit so unzufrieden, was in meinem Kerninvestment ist, dass ich das jetzt auf Gedeih und Verderb nochmal wirklich erhöhen muss? Oder sage ich nicht, komm, hey, die 12%, die im MSCI Acqui an Emerging Markets, also klassischen Emerging Markets, dann wirklich dabei sind, da ist gut, das gefällt mir. Und dann halte ich halt noch im Hinterkopf, naja, es sind ja genügend Unternehmen mit China-Exposure dabei und auch mit Emerging Markets-Exposure. Du hast eben Apple erwähnt. Apple hat ein starkes China-Exposure, baut jetzt aber auch Fabriken in Indien. Ja, die arbeiten teilweise schon und verkauft natürlich auch in Indien, hat dort einen großen Markt. Anderes Beispiel wäre British American Tobacco. Die haben sogar eine börsennotierte indische Beteiligung, die im dortigen Zigarettenmarkt ganz andere Wachstumsraten erzielt als der Konzern im Rest der Welt. Unilever, eine Marke, die mehr Umsatz in Emerging Markets macht als in etablierten Ländern, was in den letzten 15 Jahren dem Unternehmen absolut nicht gut getan hat. Aber wenn es da mal dreht, dann ist auch eine Unilever plötzlich wieder voll dabei. BASF, eine Strategie, die volle Kanne Richtung China geht. Ja, das werden wir auch erst in 10 Jahren, 15 Jahren erfahren, ob das richtig war, dieses Commitment zu machen. Aber ich will da, das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber nur als Beispiel dafür, dass man auch in so einem Acqui, in so einem All-World-Produkt viel mehr Emerging Markets Exposure hat, als das jetzt bei euch in den Allokationslisten, die ja wie überall eben nur nach dem Standort, nach dem rechtlichen Domizil gehen, aber nicht nach den Umsatzanteilen, nach der Mitarbeiterbasis, nach der Produktionsbasis, als das dort der Fall ist, als das dort ausgewiesen wird.
Ich habe eine Quizfrage für dich, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich hatte nämlich vor ein paar Tagen einen Termin mit MECI und ich habe da immer so eine Frage, weil mich die einfach selber interessiert. Ja, was schätzt du, wie viel Angestellte für dich arbeiten, wenn du in den MECI World investierst, Vorausgesetzt, die Zahl, die von MSCI genannt wurde, ist korrekt. Er hat nur schnell mal in seinem System was nachgeschaut. Aber wir haben so ein paar verifiziert, das hat gepasst. Also ich gehe mal davon aus, das passt so einigermaßen.
Ja, das ist immer so, da kann man sich bei so einer Live-on-Tape-Aufnahme nur blamieren. ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal 150 Millionen.
Ja, ich hatte 250 Millionen geschätzt, so grob. Es sind aber, ich glaube, 75 Millionen waren es, ja.
Okay, naja, gut. Also,
ja, aber trotzdem ist ja finde ich eigentlich super interessant, ja.
Nehmen wir halt den Acqui-Immi, da sind es ja, halt genau, ein paar mehr. Ein ja. mehr. So, aber du siehst einfach da diese riesige Basis, ja, und dann kann man doch sagen, hey, also in meinem Kern habe ich so viel drin. Und dann kann man sich wirklich fragen, was möchte ich denn dann als Satellit da drumherum haben? Und da sind wir dann wirklich bei den Themen, Satelliten, die einem besonders am Herzen liegen und die auch besonders komplementär sind. Mhm. Ja. Und man hat dann jetzt da vielleicht schon auch genügend Growth-Potenzial drin. Also man muss vielleicht da nicht jetzt unbedingt noch Indien dazu packen als Satellit, außer man hat eine Meinung, dass man sagt, naja, also Indien mag jetzt vielleicht gerade ein bisschen teuer sein, aber hey, ist doch völlig egal. In 20 Jahren ist Indien auf einem völlig anderen Niveau. Mhm. Dann kann man das natürlich auch machen. Man kann aber auch was im Value-Bereich dazu packen. Man kann durchaus Small Caps dazu packen. Bei den Small Caps haben wir schon auch in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen des geringeren China-Anteils, eine deutlich bessere Performance gesehen. Aber Small Caps sind halt auch in anderer Hinsicht noch interessant, weil sie im Zweifelsfall wirklich eher daran hängen, dass sich die Länder volkswirtschaftlich weiterentwickeln und nicht nur ein, zwei Champions hervorbringen. Darüber hinaus sind Small Caps, also kleinere Unternehmen, häufig wirklich freie Unternehmen. Sie werden nicht vom Staat gegängelt, was ja in vielen Emerging Markets bei den Schwergewichten auch ein Problem ist. Gerade Rohstoffwerte sind häufig in Staatsbesitz teilweise noch. Ja, Petrobras als Beispiel hatten wir erwähnt. Kann also ein Thema sein, dass man sagt, okay, wenn man dann unbedingt meint, was beimischen zu müssen, dass man dann eher auf Small Caps geht. Oder der eine oder andere, ich verfolge diese Diskussion ja auf Twitter sehr intensiv, hat vielleicht Sympathien für Javier Milei und das, was er in Argentinien gerade veranstaltet, ja, nachdem ja alles das, was so in den letzten Jahrzehnten von Linken dort versucht wurde, gescheitert ist, sind jetzt mal die, wie nennt man das, Anarcho-Kapitalisten an der Reihe und dürfen zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Wer sagt, das kann die Wirtschaft stimulieren, der will vielleicht in Argentinien investieren, muss dabei berücksichtigen, Argentinien ist nicht im MSCI Emerging Markets oder im MSCI Latin America enthalten, weil es eben kein Emerging Market ist, sondern es wurde schon lange vor Milei als sogenannter Standalone Market qualifiziert von MSCI, sodass es da nicht drin ist. Es gibt einen Argentinien ETF in den USA, der, glaube ich, auch irgendwo auf ein paar Plätzen in Deutschland gelistet ist, aber MiFID-mäßig, glaube ich, schwierig zu erwerben ist, weil er nicht UCITS-kompatibel ist. Also Anleger, die sich dafür interessieren, die sind dann zum Beispiel in der Situation, dass sie sich ein Basket zusammenstellen können aus den Aktien, die 5, 6 größten Aktien. Ich habe das mal nachgerechnet. Man hat damit tatsächlich diesen ETF auch noch deutlich übertroffen, wenn man einfach die 6 Schwergewichte daraus gekauft hat. Aber auch da, ne, wie bei allem, wenn wir über Core Satellite sprechen, sobald wir auf der Satellitenumlaufbahn sind, wird es speziell, sind wir in einem Thema drin, das eine besondere Beschäftigung erfordert, das eine gewisse Conviction erfordert oder eine sehr klare Vorstellung davon, was man will. Und ob das immer mit Schwellenländern zusammenhängt, ist die Frage.
Das ist so lustig, dass du jetzt so über Argentinien gesprochen hast, weil diese Frage wollte ich nämlich auch nochmal stellen, weil das hatte ich von ganz vielen Kommentaren auch, ist auf mich zugetragen worden, wie kann man denn jetzt in Argentinien investieren? Und ich habe mir das da mal angeschaut. Und es ist in der Tat so, ja, es gibt diesen ETF, ich glaube von iShares ist der, aber der ist schwer handelbar aus den genannten Gründen. Und dann bleiben dir eigentlich nur noch die Aktien, Einzelaktien, und die sind aber auch von den Spreads und so weiter echt auch nicht gut handelbar. Also
genau, sind ja auch keine Originalaktien, sondern es sind ADRs, GDRs, also diese Depository Receipts, die aktienvertretenden Zertifikate, die in New York gehandelt werden und dann rüber passportiert werden nach Deutschland. Und da ist es ist ja so wie immer, wenn man irgendetwas an der Börse kauft, nicht nur gucken, wie waren die letzten Bezahlkurse, sondern wie sind Geld und Brief an der Heimatbörse und ist das vertretbar? Das ist eben etwas, was man aber auch als mündiger Anleger, der so eine spezielle Geschichte wie investieren in Argentinien in einem Land, das nicht einmal ein Emerging Market ist, der sowas aus eigenem Antrieb macht, der muss sich eben auch um die Handelbarkeit und die Konditionen da entsprechend scheren.
Was aber auch ganz lustig ist, weil ich habe vor Corona habe ich ein paar Wochen Urlaub in Argentinien gemacht, ja, und das ist jetzt vielleicht eine sehr einfache Betrachtung, aber es ist auch ein Land, weißt du, wie ich meine? Also du kannst da hinfliegen, du kannst in ein Taxi steigen, du kannst in ein Restaurant gehen, du kannst in ein Krankenhaus gehen, du kannst alles machen, wie in jedem anderen Land auch, aber es ist halt trotzdem als Standalone-Land sozusagen klassifiziert. Ja, hat natürlich noch andere Gründe, aber es fühlt sich quasi nicht so an. Es fühlt sich an wie ein ganz normales Land, wie jedes andere auch.
Ja, ja, man wird sehen, wo dieses Experiment am Ende hinführt, und wer daran partizipieren will, kann auch das eben über Börse tun. Ja. Aber die Frage ist immer, muss man das? Und das ist ja, glaube ich, bei euch auch ein wichtiges Thema. Ihr bedient ja ein sehr breites Publikum von denjenigen, die, sagen wir mal, Comfort wollen, dass das Weltportfolio, was sie haben, einfach auch weiterhin ihnen zu Recht ein gutes Gefühl gibt, bis zu denjenigen, die spezialisierten Strategien anhängen. Ja. Und da ermöglicht eben das ETF-Universum eigentlich alles umzusetzen. Ja, und wichtig ist es halt, dass man sich klar macht, was will man eigentlich? Und weswegen ich ja auch immer sage, also dieses passive Investieren, ja, da ist immer so eine Sache, die gibt's eigentlich in letzter Konsequenz nicht. Denn wenn du sagst, ich lege mir meinen All World hin und das war's dann ist es auch nicht gänzlich passiv, weil du hast dich erstmal damit gegen Small Caps entschieden. Die sind nämlich nicht drin. Du hast dich außerdem dafür entschieden, eine Gewichtung der Länder nach Marktkapitalisierung des handelbaren Streubesitzes zu tätigen. Ja, nicht etwa nach Bruttosozialprodukt und nicht etwa nach 70-30, wobei 70-30 halt auch wieder die Frage ist, naja, ist das jetzt in Stein gemeißelt und braucht man wirklich 30% Emerging Markets? Brauche ich bei 70-30 genauso viel Geld in Taiwan Semiconductor wie in Apple, wie in Microsoft, wie in Nvidia? Das ist die Konsequenz darauf. Ja, das sind die Fragen, die man sich trotzdem beantworten muss als Anleger. Ja. Also auch als passiver Anleger. 3-4 Basisfragen muss man einfach mal klären. Ja. Und mit Schwellenländern hängen halt wirklich 2 davon zusammen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Es lässt sich die Frage nicht final beantworten. Jeder muss da so ein bisschen selber schauen und seinen Weg finden. Aber du hast da auf jeden Fall eine Menge gute Einblicke gegeben und nochmal Denkanstöße. Also vielen Dank für diese Ideen und Informationen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, dass dir die neue Rolle bei deinem neuen Arbeitgeber auch dann so Spaß macht, wie du es am Anfang schon angekündigt hast. Und wir werden da sicherlich noch viele spannende Sachen von dir sehen. Da bin ich schon sehr gespannt und wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Und ja, freue ich mich, wenn wir uns dann demnächst hier bald mal wiedersehen.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte, und du hast gemerkt, ich hatte auch viel Spaß, genauso viel Spaß wie früher, jetzt als Chief Economist von Scalable, und ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war. Vielen Dank an dich, vielen Dank auch an das Team von Extra ETF, dass ihr sowas wie eine ETF-Themenwoche auf die Beine stellt. Das tut dem gesamten Markt gut, das tut der Finanzbildung insgesamt gut, und natürlich auch herzlichen Dank an diejenigen, die mitmachen bei der Themenwoche, sprich, die diese Inhalte sich anhören, die uns ihre Zeit schenken und die hoffentlich auf diese Art und Weise auch ein bisschen was für ihre eigenen Anlageentscheidungen mitbekommen haben. Und wenn es nur ein paar Fragen sind, über die man sich Gedanken machen darf.
Ja, und die Fragen kann man dann in die Kommentare reinschreiben, dann können wir die dann auch im Nachgang nochmal beantworten. Danke, Christian, bis zum nächsten Mal, ciao. So, das war das Gespräch mit Christian Röhl zum Thema Schwellenländer. Ich packe dir in die Videobeschreibung nochmal verschiedene Links rein, auch zu dem ETF-Vergleich, wo du dir die Industrie- und Schwellenländerentwicklung mal im Vergleich anschauen kannst und natürlich auch nochmal ein paar Links zu unseren Ratgebern, die wir zu diesem Thema geschrieben haben. Also wenn du dich mehr in das Thema Schwellenländer einlesen möchtest, dann schau am besten mal in die Videobeschreibung, da findest du dann eine entsprechende Information dazu. Und natürlich würde mich deine Meinung auch zu diesem Video interessieren. Nutz also gerne die Kommentarfunktion, schreib da deine Fragen rein. Ich werde es dann mit Christian auch nochmal diskutieren und wir versuchen dann auch die ganzen Fragen noch zu beantworten. Also nutz die Chance, hier jetzt direkt Fragen an Christian zu stellen und dich über das Thema Geldanlage und das Thema Geldanlage mit ETFs ausführlich zu informieren. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF.